Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen, da sind wir wieder.
Jawohl, neue Woche, neues Glück.
Naja, gut, auf jeden Fall eine neue Woche. Mit dem Glück, das weiß ich noch nicht.
Ja, letzte Woche Freitag ist der Jackpot ja geknackt worden, aber ich war nicht der glückliche Deutsche, ja.
Ja, aber muss man denn Glück immer mit Reichtum verbinden? Nein.
Nein, aber Geld macht glücklich.
Geld macht, Geld beruhigt, aber auch ob es glücklich macht, weiß ich nicht.
Ja, doch. Wie heißt es auch, Geld allein macht nicht glücklich, aber das, was man sich mit kaufen kann, ne?
Ja, so ist das. Ja. Gut, wir haben heute... Oder wir haben heute erneut wieder die Firma Rademacher bei uns im Boot. Wir sind wieder zur gewohnten Form zurückgekehrt. Rademacher unterstützt uns auch heute zur Folge 371. Und da gab es eine tolle Hörerfrage, die kann ich jetzt passenderweise mit einbinden. Da fragte ein Hörer, ob es auch eine Zwischensteckdose für den HomePilot gibt. Also nicht für den HomePilot, sondern für das HomePilot-System oder mit HomePilot-Kompatibilität. Ja, das gibt es auch. Das nennt sich treffenderweise Duofern-Zwischenstecker. Und der ist logischerweise mit dem HomePilot kompatibel und man kann das Ganze, denke ich, genauso simpel und einfach einbinden wie die anderen HomePilot-Komponenten. Und wenn man sich das Ding anguckt, er schaut halt aus wie die marktbegleitenden Produkte. Da gibt es jetzt keinen großen Unterschied und wird auch genauso funktionieren.
Ist das dann so eine An-Aus-Steckdose?
Ja, du kannst es dann halt in dein ganzes Management einbinden. Du kannst natürlich Zeitpläne erstellen oder sonstiges. Ja. Also An-Aus per HomePilot, per Smart-App.
Ja, okay.
Also per HomePilot-App.
Aber keine weiteren Funktionen jetzt wie Energieverbrauch oder sowas.
Das kann ich dir noch gar nicht genau sagen, weil das Ding habe ich selbst nicht getestet. Das ist nur ein Hinweis, dass
es sowas gibt. Ja, okay, gut. Ja.
Das ist kein Review, also weil ich habe selbst noch nicht...
Müsste ich mir mal die Produktbeschreibung durchlesen, ja.
Wäre sinnvoll, aber das ist im Endeffekt die Zwischensteckerlösung von Rademacher. Und sowas gibt es sicherlich, oder sowas gibt es nicht sicherlich, sowas gibt es definitiv. Und preislich liegt das Ding bei 63 € aufgerundet. Ja, werde ich mir demnächst vielleicht mal genauer anschauen.
Ja, bei der Gelegenheit, gibt es eigentlich Anbieter, die sowas als Unterputz anbieten?
Ja, gibt es, glaube ich, von Schläger mittlerweile.
Marke oder so, es war jetzt einfach nur so eine generelle Frage, ob es da was gibt. Weil ich muss nämlich hier demnächst ein paar Steckdosen ersetzen. Und wir haben ja schon, in wie vielen Folgen haben wir schon über Heimautomatisationen gesprochen? Ich weiß es nicht. Wo ich ja auch schon gesagt habe, hier, wenn was ansteht oder so, muss ich mich mal ein bisschen intensiver mit der Technik beschäftigen. Und wie gesagt, jetzt ist es soweit. Und deswegen bin ich da momentan so am Überlegen. Also ich würde nicht alle Steckdosen gegen sowas austauschen wollen. Weil das meiner Meinung nach nicht unbedingt Sinn macht, ja. Aber so ein, zwei, vor allem je nachdem, was halt an der Steckdose auch dranhängt, hätte ich da eventuell oder würde ich mir Gedanken machen, ob da nicht auch so was in Frage käme,
ja. Ja, aber Unterputz gibt es natürlich auch von Rademacher, aber es gibt halt nicht nur von Rademacher unterputzfähige Steckdosen, sondern wie gesagt auch
da gibt's ja so viele. Anderen Anbieter. Wir hatten ja schon über diverse Anbieter mal gesprochen, ja.
So sieht's aus. Gut. Ja, aber wie gesagt, es gibt halt auch viele Leute, die wollen nichts rausreißen, die müssen dann mit einem Zwischenstecker arbeiten.
Bei mir ist halt jetzt so ein kleines Renovierungs- oder Erneuerungsprojekt am Kommen, ja, wo wirklich was gemacht werden muss auch einfach. Und wie gesagt, in dem Zusammenhang würde sich das eventuell anbieten. Ne? Ja. Weil wenn es raus muss, dann kann auch was Neues rein.
Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass du dir auch mal so ein HomePilot anguckst und dass du das auch mal näher unter die Lupe nimmst.
Ja, also ich denke, spätestens nächstes Jahr muss bei uns eine neue Heizung gemacht werden. Die ist ja jetzt mittlerweile auch schon, End of Life hat sie eigentlich schon lange überschritten. Ja. und das ist ja noch eine ganz alte Buderus-Anlage, die muss mal erneuert werden. Und in dem Zusammenhang werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal entsprechend was überlegen, auch was dann die Thermostatsteuerung von der Fußbodenheizung betrifft, ja, da kommt dann auch was rein, was ich irgendwie zentral und dann auch über eine App machen kann. Da werde ich mir dieses Jahr auf jeden Fall größere Gedanken machen, wenn es dann nächstes Jahr wirklich soweit ist, dass ich da auch dieses Jahr schon mal gucke wegen Angeboten, Terminen etc., damit man das dann eventuell für nächstes Jahr direkt auch schon festsuchen kann.
Ja, ja, da gibt es ja auch ein riesengroßes Umfeld. Auch ja. Buderus ist ja mittlerweile auf den ganzen Smart-Home-Zug aufgesprungen. Da gibt es ja auch einige tolle Dinge mittlerweile.
Ja, wobei ich mit Buderus jetzt nicht verheiratet bin. Da muss man wirklich mal gucken, was gibt's Interessantes. Ja, vor allem, wie liegt es preislich? Weil zu sehr wehtun muss es auch nicht.
Ja, ja. Und eine neue Heizung, das kann schon wehtun
im
Geldbeutel.
Aber wie gesagt, man muss es nicht übertreiben.
Nee, man muss das wehtun im aushaltbaren Bereich lassen, sage ich mal.
Ja, genau.
Gut. Und dann gab es noch ein Hörerfeedback. Das hat uns per Twitter erreicht. Das wollte ich noch loswerden. Den Tipp mit dem Läufer Typutz Reinigungskit für die Schreibmaschinen mit Verwendung zur Reinigung der AirPods. Da hat sich der Markus Schmitz gemeldet. Und er hat gesagt, er hat es zwar nicht bei Amazon gekauft, er hat es im Handel gekauft, aber es hat einwandfrei funktioniert. Und er hat das wohl alles so reinigen können, wie er das wollte. Gut, freut uns, dass auch ein Tipp bei den Nutzern so ankommt und dass es auch wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll. Das heißt ja nicht, wenn es bei mir funktioniert, dass es dann auch bei allen anderen so gut funktioniert.
Ja.
Gut. Dann können wir doch noch mal einen Nachtrag einbauen zur letzten Folge. Da haben wir über die Abus Alarmanlagenprobleme gesprochen mit dem Proximity Key. Mhm. Und die haben wahrscheinlich im Moment echt etwas Pech. Der CCC, der Chaos Computer Club, der hat weitere Sicherheitslücken gefunden in Kamerasystemen der Firma Abus. Die sind mehr oder weniger von außen leicht bis extrem leicht anzuzapfen. Das ist natürlich gerade bei so Kameradingen und gerade wenn es auch um Indoor- und nicht nur Outdoor-Kamerasysteme geht, sehr heikel. Ja, aber das größere Problem daran ist, dass das wahrscheinlich nicht per Software zu fixen ist, laut der Firma Abus, sondern man muss einen Hardware-Tausch vornehmen. Und das noch größere Problem ist, was ich finde, dass Abus nicht die Kameras kostenlos austauscht, die davon betroffen sind, sondern die wollen da noch für Knete haben. Zwar einen Kulanzpreis, aber dementsprechend wollen sie für ihre mangelhaften Produkte noch, also für die mangelhaften Produkte zum Austausch noch Geld haben. Und das finde ich etwas schade oder peinlich oder wie soll man es auch nennen. Da hätte man anders reagieren müssen, sagen wir es mal so. Ja, gibt es aber einen schönen Artikel, den verlinken wir direkt zum CCC. Da kann man sich das alles nochmal genauer durchlesen.
Ja, die sind ziemlich gebeutelt, ja. Da kommt eins zum anderen. Aber
ich kann es nicht
verstehen. Schade, ja. Wobei gerade was jetzt auch Funkkameras betrifft, was da in den letzten Jahren an Nachrichten auch in der Presse war, teilweise ja auch sogar in den Medien, ja, gerade wenn es um so Überwachungssysteme auch geht, die für Kleinkinder genutzt werden, ja, was ja auch schon so eine sensitive Sache ist, ja, die auch nach außen hin offen waren, ja, wenn die im WLAN gehangen haben. Also das war schon übel. Man sollte da eigentlich meinen, dass die Hersteller da entsprechend sensibilisiert werden für das Thema.
Ja.
Ja, okay, aber wenn es hardwaretechnisch ist, keine Ahnung, was für ein Chip die da verbaut haben, ja.
Das soll wohl irgendein relativ bekannter chinesischer Chip sein. Ich habe jetzt aber leider wieder vergessen, wie das Ding heißt.
Oh, Scheiße. China-Chip. Ja, das ist ja auch wieder dann kannst du ja auch wieder mit so Themen anfangen, dass die Regierung da irgendwo die Finger dran hatte und alles offen haben will und das, oh nee.
Ja, das kann man da natürlich auch rein interpretieren.
Ja.
Kann man
ja. Ja, das ist ja so eine Sache, die wird ja gerade in Amerika heiß gekocht, ja. Ja. Das Thema gerade auch, was wir da mit Huawei.
Ja.
Die ganze Problematik da auch haben, ja, und den ganzen Ärger, den die haben. Und da hilft auch alles Dementieren nichts, ja, und dann, da kommen ja auch immer mal wieder so viele, Informationen zu dem Thema, wer da über welche Ecken und Firmen Beteiligungen und Geld in die Firma gesteckt hat. Das ist ja, okay, aber ich will auch nicht wissen, wo der BND, wo FBI, CIA, ja, oder der MI6 oder so die Finger drin hat, ja. Oder den Daumen drauf hält, ja.
Ja, bei manchen Dingen ist es besser, man weiß es nicht.
Ja, vielleicht, ob man dann ruhiger schläft, ich weiß es nicht, ja.
Nee, aber vielleicht schläft man deswegen ruhiger, weil man es nicht weiß, ja, was da alles abgeht. Ne? Ja. Tja, na gut, jedenfalls hat Abus wahrscheinlich ein größeres Sicherheitsproblem, was sich durch einige Produkte zieht.
Ja.
Na gut, ich hoffe, Sie lernen raus. Oder wir hoffen das, denke ich. Ich hoffe, du hoffst das auch. Ich hoffe, du hoffst das auch.
Je nachdem, also wir sprechen jetzt drüber, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema. Es ist halt die Frage, wie kommt das halt draußen am Markt bei den in Anführungszeichen normalen Kunden oder Kaufinteressenten oder Nutzern halt auch an? Wie wird das aufgenommen und wie wird das eventuelle Kaufentscheidungen beeinflussen? Wie gesagt, dass wir drüber reden, uns seine Anschaffung eventuell zweimal überlegen und das im Auge behalten, ist ja eine Sache. Aber wie gesagt, es ist halt ein Ding, wie ist das halt bei der großen oder beim Gros der Nutzer oder der Käufer halt ein Thema, beziehungsweise ist es bekannt? Weil sowas kann natürlich auch sehr schnell nach hinten losgehen für den Hersteller. Wenn dann auf einmal oder wenn das Vertrauen vielleicht auch dann mal verspielt ist, da kann man schon eine Zeit lang dran knabbern als Hersteller.
Ja, und Abus ist ja auch ein Produkt, was sehr viel über den Fachhandel vertrieben wird. Und wie ist die Kommunikation nach außen? Die Frage ist natürlich, informiert Abus ihre Fachhändler? Informiert der Fachhändler denn den Kunden und sagt, hör mal, du hast dir Kamera XY gekauft,
ja,
da gibt's Probleme, ich würde dir raten, das Ding auszutauschen, etc.
Ja, ne? Also der Fachhändler, selbst wenn Abus da irgendwie sehr langsam in der Kommunikation sein sollte, der müsste ja eigentlich genug auf dem Laufenden sein, dass er das auch so mitbekommt. Wie wir ja auch. Wir sind ja keine Abushändler etc., ja, sondern haben da zumindest mal ein bisschen in dem Thema drin. Also sollte ein Fachhändler, der die Geräte auch vertreibt, das auf jeden Fall wissen und seine Kunden dann auch entsprechend darauf hinweisen. Normalerweise so Produkte, ja, okay, ich weiß es nicht, wie es bei Abus läuft, aber normalerweise registrierst du die Produkte ja auch beim Hersteller. Zumindest mal, wie gesagt, der Händler weiß es, dass du da was gekauft hast, in der Regel. Es ist ja auch normalerweise nicht nur eins, was du kaufst, ja. Von daher würde ich erwarten, dass ich als Kunde da auch drauf hingewiesen werde. Und zwar nicht auch erst bei meinem nächsten Kauf oder wenn ich im Laden stehe, sondern aktiv angeschrieben werde und darauf hingewiesen werde, dass halt die und die Problematik existiert. Es gibt die und die, diesen, die und, oder die, den Lösungsansatz oder der Lösungsansatz sieht so aus und dann muss man halt mal gucken, was man macht, ja. Aber eine Information, eine Information sollte auf jeden Fall laufen, ja.
Ja.
Ja, genau. Schauen aber genug drüber gesprochen, ja.
Ja. Gut. Ja, Thomas. Die nächste digitale Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Hast du das mitbekommen mit der
Nein,
mit dem
Anbieter? Erst kurz vor der Aufnahme, als wir über die Themen mal kurz so drüber geflogen sind, ja.
Da musst du aber kräftig einiges ignoriert haben in den letzten Tagen. Das hat ja seine Kreise gezogen. Die Funk oder die Freenet Funk-Geschichte. Funk schimpft sich das Unterbranding von Freenet oder das Label der ganzen Geschichte. Und es ist im Endeffekt nichts weiter als in erster Linie muss man sich erstmal eine App installieren und dann kann man eine SIM-Karte bestellen und dann kann man ganz simpel täglich sein Kontingent buchen. Entweder Unlimited Traffic, das heißt ein Unlimited Datenpaket, ohne Begrenzung heißt es. Das kostet dann 99 Cent am Tag oder 69 Cent pro Tag und dann hat man dementsprechend einen Gigabyte. Das kann man halt täglich neu definieren, was man benötigt.
Entschuldigung, wenn ich da jetzt einfach mal reinlache und unterbreche, aber das ist ja auch schon Upselling vom Feinsten. Ja.
Der Preisunterschied ist marginal.
Ja, deswegen, also wer greift denn da nicht zu Unlimited? Ja,
ja, so sieht's aus. Und beim Bestellprozess hat man halt auch die Möglichkeit, sich dann eine Wunschrufnummer zu erstellen, wenn sie noch frei ist natürlich. Und dann bekommt man halt eine Nummer, die dementsprechend nah dran ist oder wo die gewünschten Zahlen drin enthalten sind, die man gerne hätte. Und dann kommt in den nächsten Tagen eine SIM-Karte und man kann das Ganze aktivieren. Da gibt es einige Nutzer, die im Moment wohl Probleme haben. Die warten schon länger als eine Woche darauf. Bei anderen ging es extrem schnell und haben die extrem schnell ihre SIM-Karte bekommen. Viele beklagen sich derzeit über den schlechten Support, weil der ist im Moment wohl nur über Twitter zu erreichen oder über eine WhatsApp-Nummer. Und das dauert dann halt, bis man über WhatsApp eine Antwort bekommt. Das sind also im Moment so die zwei gängigen Support-Wege. Ich hatte zwei relativ simple Fragen gestellt, ob demnächst eine eSIM kommt, weil das für mich sehr interessant ist. Und da wurde mir relativ schnell geantwortet. Das ging in Minutenweise, wurde das beantwortet. Aber vielleicht, wenn es kompliziertere Fragen sind, wird es wahrscheinlich auch länger dauern. Also bisher konnte ich vom Support nicht negativ berichten. Mal schauen, wenn das Ding ankommt. Ich habe mir das geklickt. Gucke ich mir dann mal an, wenn ich es in den Händen habe und werde berichten. Ist im O2-Netz und das muss man natürlich für sich überlegen, in welchem Wohngebiet hätte ich bald gesagt, wo hat man O2-Empfang oder hat man eine vernünftige Abdeckung für sich, weil O2 ist natürlich nicht überall vernünftig flächendeckend zu bekommen. Ja, das muss man halt für sich abwägen. Ich habe es halt aus Testzwecken geordert, weil für 1 Euro eine unlimitierte Flat ist schon sehr reizvoll und wenn das wirklich so gut funktioniert, wie es beworben wird, ist es durchaus eine Alternative. Ja.
Also alles klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich muss mich da mal einlesen. Was mir gefällt, ist irgendwie, okay, wie die App ist, keine Ahnung. Ich habe sie mir nicht installiert. Ich habe sie nicht installiert. Habe sie mir deswegen nicht angeguckt, aber es gefällt mir auf jeden Fall so von der Idee her schon mal ganz gut. Die Bilder auf der Seite sind eigentlich ganz nett. Was mir gefällt, ist bezahlen mit PayPal.
Ja, genau.
Das gefällt mir ganz gut. Ja, das Logo ist mir gleich aufgefallen. Und über Support bei WhatsApp, da brauchen wir nicht groß reden. Da haben wir ja schon mal vor langer, langer Zeit drüber gesprochen. Ich glaube auch, damals war mit ein Grund, dass wir drüber gesprochen haben, dass meine Bank sowas eingeführt hat. Ja.
Oh Gott.
Ich bin da nicht unbedingt so ein Freund von, ja. Also WhatsApp als Support-Plattform zu benutzen.
Ja.
Muss jeder, der es nutzt, halt für sich selbst entscheiden. Ich bin jetzt nicht so der Freund von, aber naja, kann man machen.
Ja, gut. Fairerweise sollte man dann noch zu sagen, dass es im Moment kein Roaming gibt. Das heißt, es ist nur auf Deutschland bezogen zurzeit. Und wie gesagt, im Moment keine eSIM. Beide Sachen sollen sich ändern. Es gab da ein Statement auf Twitter von Funk, dass Roaming in Planung ist und eSIM, da habe ich sie auch direkt angeschrieben, da wurde mir auch bestätigt, dass eSIM in Arbeit und in Planung und in Arbeit ist. Zeitraum konnten die mir aber dazu noch nicht nennen. Und es soll dann wohl auch eine freie Netzwahl geben, aber auf was sich die freie Netzwahl bezieht, das hatten wir auch am Anfang der Sendung schon diskutiert, ist natürlich auch fraglich, ob da das Telekom-Netz mit drin sein wird. Da setze ich mal ein ganz großes Fragezeichen hinter, weil wenn da wirklich das Telekom-Netz dazukommt oder ich mir das auswählen kann, ob ich halt im Telekom-Netz für 1 Euro am Tag eine Unlimited Flat bekomme, ist ja natürlich traumhaft, weil das ist natürlich preislich unschlagbar. Ne? Ja, schauen wir mal. Und fairerweise muss man dazu sagen, die Telekom hat jetzt auch nachgezogen. Es gibt jetzt für 5,95 Euro eine Day Flat, die man sich, wie der Name schon sagt, täglich dazu buchen kann. Auch für Prepaid-Tarife, die europaweit funktioniert. Und das macht natürlich auch Spaß, weil da braucht man jetzt nichts zu sagen. Da ist sie im Moment, was zumindest die Abdeckung geht oder angeht, weitaus besser aufgestellt als die Funk-App. Kostet natürlich auch 5,95 Euro.
Plus deinen Vertrag.
Plus den Vertrag, den man hat, genau.
Und das hast du ja bei Funk nicht, ja.
Das ist richtig.
Sprechen die sich eigentlich Funk oder Funk aus?
Ich würde sagen Funk, ich habe auch schon einen Podcast gehört, da haben sie Funk gesagt.
Ja, weil ich glaube, ein Werbespruch von denen habe ich eben auf der Seite gelesen, ich habe die Seite schon wieder weggeklickt, ist Feel the Funk oder Feel the Funk, ja. Deswegen hat sich irgendwie gerade, ist es jetzt Funk oder Funk? Ja. Wahrscheinlich eher Funk als Funk, aber würde ja beides funktionieren.
Funktionieren, genau.
Aha.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe mir das geklickt, weil ist im Prinzip ein No-Brainer. Dafür kann man das auf jeden Fall ausprobieren. Und es ist auch, denke ich, eine sehr interessante Zweit-SIM-Geschichte für iPad. Es soll auch mit iPad funktionieren. Das habe ich auch schon von Nutzern auf Twitter gelesen, dass es auch ohne Probleme funktioniert. Die App ist natürlich dann nicht iPad angepasst. Die ist, sieht dann halt die üblichen Probleme, die wir früher haben, aber die App funktioniert dann halt auch mit dem iPad. Ja, aber für die Funktion einmal draufklicken und buch mir das bei PayPal ab, ist mir das auch relativ egal.
Ne? Ja, aber das hätte man dann doch schöner machen können. Ja, okay.
Ja. Aber ja. Wenn die das Thema eSIM in Angriff nehmen und das umsetzen, zeitnah umsetzen, dann ist das ist eine optimale Sache für die ganz neuen Handys natürlich eine super Geschichte. Und dann sparen sie natürlich auch logistische Geschichten. Sie sparen Porto, sie sparen Papier, sie sparen Plastik. Und dann es ist ja auch für Sie selbst interessant, das Ganze auf eSIM zu bekommen. Ne?
Ja, ich muss mir mal nach der Sendung das Kleingedruckte durchlesen, was so, okay, ist ja anscheinend kein Vertrag in Anführungszeichen, beziehungsweise mal gucken, muss ich mir mal durchlesen, wie das funktioniert, weil, wie gesagt, für 99 Cent Tag, ja, jederzeit kündbar, was auch immer da eben auf der Seite stand, da muss ich mir mal das Kleingedruckte durchlesen, ja.
Ja, so ist es. Ja, gut, wo wir gerade bei Verpackungen sind und bei SIM-Karten. Benjamin Gesken hat die Verpackung der Apple Card geleakt.
Ja, das habe ich gesehen, ja.
Und optisch kann man sich darüber streiten, ob das nett ist oder was gut aussieht. Man hat so einen Farbverlauf. Sieht so ein bisschen, ich finde so einen leichten Retro-Touch mit dem Farbverlauf. Aber das Interessante ist, um die Apple-Karte zu aktivieren, ist in der Verpackung von der Apple-Card einen NFC-Chip eingebaut und damit aktiviert man das ganze Ding. Und das ist halt der interessante technische Hintergrund. Und er hat das dann wohl von einem Apple-Mitarbeiter bekommen, die schon so Karten haben. Und hat dann ein bisschen photoshoppt und seinen Namen auf die Karte gesetzt. Ja, aber sieht ganz gut aus. Ich bin gespannt, ob das jemals zu uns kommt.
Wann?
Und ob überhaupt?
Nee, das wird kommen. Okay. Das wird kommen, doch. Apple wird da arbeiten. Es war ja, glaube ich, Goldman und Sachs. Die hatten ja eh schon gesagt, dass sie halt versuchen, beziehungsweise daran arbeiten, zu expandieren. Apple will die Karte definitiv, denke ich mal, auch genauso wie Apple Pay halt in möglichst vielen Ländern anbieten. Ob das dann Goldman Sachs sein wird, muss man mal abwarten. Aber die kommt. Das wird wahrscheinlich auch wieder einen Moment dauern, aber das kommt. Bin ich fest überzeugt.
Na gut. Dann halten wir das mal so fest. Bin ich gespannt.
Jo.
Ja, wo wir gerade bei Apple Pay sind, nehmen wir doch mal ein Thema nach vorne. Da gibt es neue Berichte über neue NFC-Sticker, die ganz neue Zahlungswege oder Zahlungsmöglichkeiten ermöglichen sollen. Das heißt, man kann dementsprechend in seinem Laden diese NFC-Sticker platzieren, die wohl von Apple ausgegeben werden. Und man kann dann sozusagen darüber das Produkt bezahlen, also ein Self-Checkout, ich sag mal so à la Amazon Go, da gibt's ja dieses Prinzip, wo man dann halt mit in einen Laden geht und personallos quasi mehr oder weniger in dem Laden unterwegs sein kann und ohne Kassiererin, ohne Kassierer dementsprechend seine Produkte aus dem Laden rausholen kann und nur über sein Smartphone oder nur über eine, ja, oder die Produkte, die man dann im Wagen hat, werden dann halt quasi, wird dann halt festgestellt, was man drin hat. Und das funktioniert ja mehr oder weniger auch über diese RFID-Tags. Und so ähnlich soll das mit diesen NFC-Tags auch funktionieren. Gibt in den Staaten wohl schon einige, die da mitmachen, eine Modekette und ein Parkautomatenbetreiber, also der Parkautomaten herstellt, der ist wohl auch mit an Bord. Und das Ganze wurde, hat ein Entwickler auf Twitter rausgehauen, Steven Moser. Der hat da wohl so ein paar Folien von der Jennifer Bailey geleakt, sage ich jetzt mal, wo dementsprechend Jennifer Bailey ist ja für Apple Pay zuständig bei Apple, die dementsprechend dort diese NFC-Tags gezeigt hat und vorgestellt hat.
Diese Tags, so. Hätten, diese Tags hätten dann aber einen festen Preis, oder?
Darüber ist mir noch nichts bekannt, was die kosten sollen, was die kosten werden.
Nein, ich meine, dass der Tag dann mit einem Produkt bzw. mit dem Preis für das Produkt versehen wird. Weil du kannst ja mit einem Tag wahrscheinlich nicht verschiedene Preise dann einfach abbilden.
Nein, ich gehe davon aus, pro Produkt ein Tag. Mhm. Und der kann dann wahrscheinlich vom Ladenbetreiber selbst programmiert werden und selbst erstellt werden. Kann ja nicht anders gehen, nehme ich mal an. Dass der dann dementsprechend seine Produkte taggt und die vorher programmiert, die Tags. Ne? So muss es laufen.
Ja, so viel dann zu dem Thema Freigabe von NFC-Chip im iPhone.
Ja.
Ja. Beziehungsweise, was heißt Freigabe? Es ist ja nach wie vor Apple Pay. Und dafür ist es ja im Prinzip gedacht.
Also da wird ja jetzt nichts, nichts geöffnet gemacht, oder nichts freigegeben letztendlich. Genau,
die Anwendung von Apple Pay wird halt einfach nur erweitert.
Erweitert, also dass wir dann eine komplette Öffnung haben aller Android, das sehe ich noch lange nicht.
Da fällt mir gerade ein, gab es vor einigen Wochen nicht eine News, dass Apple im Zuge des Brexits der Regierung, also der englischen Regierung irgendwie eine Mitarbeit zugesagt hat, dass es eine App geben wird, die auch den NFC-Chip nutzen kann. Wo ich müsste mal gucken, ob ich den Link nochmal finde, wo ich mir dann überdacht habe, oh, das schafft einen Präzedenzfall. Klar ist Brexit jetzt nichts, was irgendwie alle vier Wochen vorkommt. Ja, wenn man überlegt, wie lange wir das schon vor uns her schieben, ja, und wie lange das in der Entstehung ist. Aber es schafft trotzdem meiner Meinung nach einen Präzedenzfall, wo eventuell entweder andere Regierungen auf Apple zukommen für irgendwelche Sachen, die sie vorhaben, oder aber auch, wo Firmen beziehungsweise ja unter anderem auch die Banken eventuell da nochmal ein bisschen Argumentationshilfe kriegen, wo es dann heißt, es geht doch. Ja,
ja, da war mir auch sowas wegen Brexit, aber das ist schon etwas länger her.
Deswegen, also keine Ahnung, ob das dann auch wieder im Sande verlaufen ist oder aber einfach auch nicht akut wird, weil der Brexit ja jetzt auch wieder ein schönes Stück verschoben wurde. Ja. Deswegen, das müsste man mal im Auge behalten. Ja. Mhm. Weil bis jetzt hat sich ja Apple erfolgreich mit Händen und Füßen gewehrt.
Ja. Ja. Stimmt.
Ja. Wobei war das heute gerade in den Nachrichten, dass der oberste Gerichtshof in Amerika jetzt entschieden hat zugunsten von Klägern, dass ein Verfahren angestrebt werden darf in Bezug auf den App Store, Monopolstellung, Preisfixing und dass Apple-Nutzer zu viel im App Store zahlen würden. Wegen unter anderem den 30%, die sich Apple gönnt, in Anführungszeichen, vom Verkaufspreis.
Ja, ich glaube, da war heute was, ja.
Ja. Bin ich auch mal gespannt, wie das ausgeht. Oder ob das dann vielleicht zwar jetzt zugelassen wird, aber dann abgelehnt wird, beziehungsweise irgendwie im Sande verläuft die Verhandlung. Bin ich auch mal gespannt, ja. Aber das könnte auch noch so ein Ding werden. Weil, klar, Monopol. Weil es gibt ja nur einen. Wobei, ich denke mal, Apple wird ein bisschen argumentieren, die 30 Cent nehmen wir ja vom Anbieter und nicht vom Käufer.
Ja.
Wir ziehen das dem Anbieter halt nur am Einzelkaufpreis, den er ja festlegt, dann direkt ab.
Ja, richtig.
Inwieweit das natürlich vor Gericht oder von der Jury Bestand hält, ist eine andere Frage, ja.
Ja, man kann natürlich darüber geteilter Meinung sein, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist. Ich sag mal, wenn ich jetzt ein Ladengeschäft habe und biete jemanden an, in meinem Ladengeschäft noch Schnürsenkel zu verkaufen, als Shop-in-Shop-System sozusagen, und ich nehme da eine Provision für, dann ist es mein gutes Recht, das zu tun, weil das ja mein Laden ist und ich da ihnen ja die Fläche zur Verfügung stelle. Und genauso sehe ich das bei Apple auch.
Ja, nur das Schöne ist ja, du kannst deine Schnürsenkel ja aber auch bei Amazon bestellen. Und das kannst du ja nicht mit Apps für iOS.
Das ist eine Monopolstellung.
Wie gesagt, das kann ich schon nachvollziehen, die Argumentation mit Monopolstellung. Nur inwieweit kann man dann gesetzlich Apple vorschreiben, eventuell einen anderen Store noch zuzulassen? beziehungsweise wird Apple dann eventuell sagen, scheiß drauf, ja, wir machen gar keine Apps mehr. Mit dem Geld, was sie da verdienen und an Entwickler ausschütten, ja, was sie ja immer sagen, kann ich mir das zwar nicht vorstellen, aber ja, würde ja Steve Jobs noch leben, wäre das eventuell eine Option. Ja,
das sind ja wahnsinnige Umsätze, ja, die sie da einfahren, und das ist ja noch wahnsinniges Geschäft. Ich glaube nicht, dass Apple da Bock hat, darauf zu verzichten. Also das ist, halte ich für sehr weit hergeholt, dass das kommen wird. Ja, wie gesagt, 30% kann man sich darüber streiten, ob das zu hoch ist oder ob das okay ist, wie auch immer. Es ist ja eine komplette Infrastruktur, die dort bereitgestellt wird, und die muss natürlich auch betrieben werden, etc.
Aber gerade was Prozente betrifft, etc., frag mal ich habe den Namen vergessen, aber den Chef von Epic, gerade in Bezug auf den Epic Games Store, der erklärte schon, dass 30% viel zu viel sind. Viel zu viel.
Ja, was hat er denn gesagt? Was möchte er denn ausgeben an Prozenten? Hat er da was Konkretes genannt? 5% oder was?
Bei Epic ist es auf jeden Fall wesentlich weniger, was Entwickler an Dings bezahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Zahl ist, aber es ist auf jeden Fall wesentlich weniger als bei Steam zum Beispiel.
Okay.
Ja, also das ziehen die eiskalt durch. Andererseits, mein Gott, es ist ja ein relativ neuer Store, die müssen auch gucken, dass sie irgendwie da jetzt relativ schnell halt einfach an Marktanteile kommen. Ja.
Ja.
Aber klar, ich denke mal auch für Online-Stores beziehungsweise halt für Steam sind die einfachen und fetten Jahre vorbei, was jetzt diese Monetarisierung einfach betrifft, ja, weil der Wettbewerb jetzt einfach da ist. Und das ist halt auch so das Argumentation der Kläger bei Apple, ja. Durch die Monopolstellung, die sie halt hätten mit ihrem App Store auf iOS, würden halt die Nutzer überteuerte Preise zahlen. Wobei, wenn man mal guckt, ja, diesen Race to the Bottom, den wir ja einfach hatten, ja, wo nachher 99 alle US-Cent dann die Apps nur noch gekostet haben auf einmal, oder halt mittlerweile ja die Sachen einfach free-to-play sind, mit dem ja das meiste Geld verdient wird, und nicht nur im iOS Store, sondern mittlerweile ja überall, ja, free-to-play bringt einfach die Kohle, ja, ich sag nur Fortnite, ja, mal gucken, wie das, wie gesagt, ausgeht, aber mit den E-Books hatten sie ja damals ja auch schon Pech.
Ja, stimmt.
Ja, von daher, ja, abwarten und Tee trinken.
Abwarten und Tee trinken, gutes Stichwort. Abwarten auf das eventuell neue OLED-Display von Apple.
Micro-LED, was auch immer.
Ja. Mini-LED, genau. Weil Apple nimmt jetzt die LG Ultrafine-Serie aus den Stores, und das lässt natürlich hoffen, dass jetzt endlich eigene Displays kommen. Man fragt sich natürlich, warum jetzt so früh kommen die Displays vor dem Mac Pro?
Mein Gott, wieso jetzt erst, würde ich eher sagen. Weil du musst nicht unbedingt Displays verkaufen, die du eh selbst nicht zusammenschraubst. Klar, du Mitnahmeprodukt. Wobei, inwieweit ist so ein Display ein Mitnahmeprodukt, wenn du im Laden einen Rechner verkaufst?
Das ist die Frage. Ich denke, wer sich so ein Gerät kauft, der weiß vorher schon, das Gerät möchte er haben, und wird wahrscheinlich nicht spontan die Entscheidung treffen, oh Gott, so ein LG-Display könnte ich auch mal gebrauchen, weil das Ding kostet ja nun auch deutlich über 1.000
das ist
Euro.
Das ist keine iPhone-Hülle. Ja,
oder kein Lightning-Kabel oder sonst was. Genau.
Genau, kein Dongle, ja, kein Klinkenadapter, ja, für relativ günstiges Geld. Sondern der kostet ein paar Euro. Deswegen ist es auch kein Mitnahmeprodukt. Von daher, klar, du kannst dann hier das Display nicht mehr irgendwie verkaufen, aber da ist eh die Frage, ja, wie viel hat Apple im Store überhaupt verkauft? Ja, wie viel wurden insgesamt verkauft? Und wenn sie jetzt eher am eigenen arbeiten, mein Gott, ob du denen jetzt nochmal eine Charge produzieren lässt und die verkaufst und hast, sitzt eventuell noch auf den Geräten oder auf Restgeräten und deine eigenen sind dann schon in der Mache. Wer kauft denn bitte noch das LG Ultrafine, wenn Apple das eigene Display vorstellt, auch wenn es nochmal ein paar Euro mehr kosten sollte? Also wenn er im Apple Store steht und eh schon bereit ist, Geld auszugeben, sagen wir mal so.
Es kommt drauf an, wo sich dieses Display von Apple preislich positioniert.
Alle vorausgesetzt, es sind keine exorbitanten, oder es ist nicht exorbitant teurer. Ja.
Und ich glaube, es wird wesentlich teurer sein als das Ultrafine, gehe ich von aus.
Kommt auf das Display drauf an, wenn es wirklich Mikro oder LED sein Mini. Sollte und auch 8K oder so, wird das definitiv mehr kosten, klar.
Ja, also 6K war ja das letzte Gerücht, was umherging. 31,6 Zoll Mini-LED, das waren ja die Gerüchte, die umhergingen. Und ich glaube, das wird man nicht für den Preis bekommen, wie man das 27er Ultrafine bekommen hat.
Nein,
das glaube ich nicht. Und ich hoffe, es wird günstig werden, aber die Hoffnung, ich glaube, die kann ich beerdigen.
Günstig bei Apple ist ja immer so ein Ding.
Ja. Ich sag mal, so 2000 Euro wäre ich ja bereit, dafür auszugeben. Aber dafür werde ich es nicht bekommen.
Das wäre die Frage, muss man mal abwarten. Ist natürlich schon viel Geld für ein Display.
Ja gut, aber wenn man bedenkt, wie lange die halten, erfahrungsgemäß, weil dieses Thunderbolt-Display, was ich hier vor mir stehen habe, das ist jetzt 8 Jahre alt und läuft noch ohne Probleme.
Ist ja auch wieder die Frage, ob du damit dein Geld verdienst. Ja. Und also, welchen Anwendungsfall hast du? Klar, das muss man natürlich alles sehen, aber es ist natürlich für einen privaten oder so ein Hobby Mac-Nutzer schon eine Stange Geld. Ja, also ich würde mir so ein Display für das Geld nicht hinstellen.
Ja,
auch gut, nicht, wenn da ein Apple-Logo drauf ist. Ja.
Aber wie gesagt, ich sitze den ganzen Tag vor und ich sag mir so, lieber kaufe ich mir einen langsameren Mac, aber ein gutes Display. Also weil das ist ja nun wirklich die Schnittstelle zwischen Mensch und Rechner ist nun mal halt das Display.
Wenn du nicht drauf angewiesen bist oder wenn dir schneller nicht auch gleich Dollars bringt, klar, dann kannst du das machen.
Naja. So ist es. Naja, es bleibt spannend. LG ist raus. Gucken wir mal, wann neue Displays kommen.
Jo. Made by LG. Designed in California.
Na gut, dass der Hersteller vielleicht von den Panels LG ist, das kann ja durchaus möglich sein. Ne? Und dass die dann dementsprechend aber selbst ihr Gehäuse drumherum basteln, Apple. Ja. Ne. LG macht ja keine schlechten Panels, das ist davon mal abgesehen.
Nein. Das ist auch so ein Ding. Ist das nicht LG, wo irgendwie die großen Displays besser sind als ihre Telefondisplays? Aber egal. Bevor wir das Fass jetzt aufmachen.
Ja, das Fass lassen wir mal lieber zu. Ja, das sind wir heute aber extrem schnell. Haben wir denn irgendwie noch was vergessen? Irgendwie heute geht das extrem schnell, obwohl so viele Themen drin stehen. Ach, wir haben noch ein paar kleine Themen. Sonos One und Sonos Beam bekommen Google Assistant Support. Zunächst nur in den Staaten. Ist ja auch ein Feature, was schon extrem lange angekündigt worden ist. Und wir alle schon lange drauf warten, wie man es auch nimmt.
Wartest du drauf? Ich habe ja keine Sonos hier stehen, aber wartest du drauf?
Nee, es wäre ein Feature, was ich natürlich nutzen oder ausprobieren würde, aber dass ich jetzt händeringend drauf warte, nein.
Ich glaube, ausprobieren ist das richtige Wort, ja.
Ich habe auch nur ein Gerät, ich habe nur den Sonos One, wo ich das halt mit testen könnte. Den Beam habe ich gar nicht. Weil Beam kostet richtig Knete, 500 Schleifen.
Ist das diese Soundbar für?
Das ist diese Einsteiger-Soundbar von Sonos. Mhm. Es gibt ja noch eine ganz große, die kostet, glaube ich, 800 Euro und halt diese kleine für 499 Euro. Ja.
Ja.
Aber, ja. Man kann ja nicht alles so nur hinterher werfen.
Nein, vor allem gerade in diesem Bereich Soundbar gibt es ja etliche Hersteller, die gute Angebote machen, beziehungsweise die gute Technik anbieten, sagen wir mal so. Hm. Wenn man nicht da schon im Sonos-Universum unterwegs ist, gibt es ja auch andere Anbieter, die durchaus gute Lösungen anbieten.
Ja. Ja, gut. Also bei mir drängt es sich ja auf, wenn ich mir eine Soundbar kaufen würde, dann müsste ich mich ja quasi für Sonos entscheiden, weil alles von Sonos und dann bringst du da was anderes rein, ist nicht so schick. Ja.
Das wäre natürlich dann schon eine Überlegung, ja.
Ja. Hm. Gut, dann gibt es noch Photoshop. Die Vollversion fürs iPad gibt es jetzt als öffentliche Beta. Beta, genau. Hm. Aber nicht für jeden, weil Creative Cloud-Nutzer werden dazu eingeladen und Adobe sucht sich dementsprechend die Kunden dafür aus. Also man wird quasi auserwählt und dann darf man sich dementsprechend kurz und knackig bewerben, wobei, warum man das testen möchte.
Ja, wobei ich sehe das jetzt auch gar nicht mal so verkehrt an, dass sie das machen, weil da können sie ziemlich sicher sein, dass es nicht irgendwie Spaßtester sind, ja, die vielleicht nur mal 5 Minuten mit der App spielen, ja, vielleicht einen Blog-Eintrag schreiben und das war's dann. Sondern wenn du so selektierst, hast du natürlich auch Anwender, die höchstwahrscheinlich mit der App auch wirklich was arbeiten wollen.
Ja.
Von daher macht das meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn, das so zur Hand zu haben.
Genau.
Das ist ja das Problem bei vielen öffentlich verfügbaren Betas, dass dann doch viele Leute versuchen halt teilzunehmen oder sich melden und du vielleicht da welche hast, die mit dem Begriff wirklich Beta-Test auch nichts anfangen können. Oder überhaupt Test. Ja, da kommt dann auch kein Feedback zurück. Und so Tester brauchst du im Prinzip. Oder brauchst du, wenn du ernsthaft testen willst, einfach nicht, ja. Das macht keinen Sinn.
So sehe ich das. Ja. So sehe ich das auch. Das
macht einfach keinen Sinn, ja.
Sie haben das ja schon mal logisch eingekreist. Es geht natürlich nur, die auch die Creative Cloud im Abo haben. Mhm. Also von daher haben sie ja schon generell mal so einen groben Interessentenkreis und auch potenzielle Kunden, die dafür generell in Frage kommen. Ne? Ja. Weil es schießt sich ja keiner so ein Abo nur aus Spaß. Also es sind ja auch Leute, die damit arbeiten.
Mhm. Jo. Ja. Hattest du das jetzt mitgeregt, gerade mit den Mails, die Adobe an Nutzer schickt? In Bezug auf alte Versionen von Cloud oder von der Creative Cloud, die Leute noch einsetzen, wo jetzt nicht mehr genutzt werden sollen in Zukunft, wo die Lizenz quasi von Adobe eingestellt wurde und sie da auf die aktuellen Versionen upgraden sollen. Mir war zum Beispiel gar nicht bekannt, dass du mit alten Versionen von Apps arbeiten kannst. Ich habe gedacht, die müsstest du relativ aktuell halten, gerade im Zusammenhang mit der Cloud einfach. Aber du konntest da anscheinend, du warst nicht gezwungen im Prinzip halt auf aktuelle Versionen abzugraden und es hat trotzdem noch, oder du konntest mit denen noch ganz normal arbeiten. Anscheinend gibt es da momentan ein Gerichtsverfahren, was Dolby angestrengt hat in Bezug auf Lizenzen, wo Adobe anscheinend nicht so transparent ist, was Lizenzzahlungen betrifft. Und in Programmen oder in alten Programmversionen muss anscheinend da noch Technik drin stecken, die halt da momentan ein bisschen Bauchschmerzen bereitet vor Gericht, wo dann ihre Kunden informiert wurden, dass sie bitte auf aktuelle Versionen updaten sollen, um da halt keine Gefahr zu laufen, eventuell Post von Dolby zu bekommen.
Ja, das habe ich, glaube ich, mitbekommen mit Dolby. Da gab es auch ein Problem, weil diese Funktionalität in der neuen Applikation nicht mehr drin ist. Genau. Und in der alten war sie drin und deswegen haben sie Kunden auch eingesetzt. Und diesen Shitstorm habe ich am Rande mitbekommen. Da gab es einen riesen Aufreger.
Naja, war nicht so glücklich formuliert. Ja. Mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass Adobe empfiehlt irgendwie oder die Möglichkeit gibt, die letzten 2 Programmversionen zu nutzen. Wobei ich da viele Pros auch verstehen kann. Nicht jeder ist auf der aktuellsten OS 10 Version unterwegs, die eventuell als Voraussetzung für die App gebraucht wird. Ja.
Ja, stimmt.
Und du willst eventuell auch nicht unbedingt auf die aktuellste Version upgraden. Ja, du weißt ja auch nicht, wie sieht es da aus mit Bugs. Gerade wenn du eventuell auch in einem großen Projekt bist, an dem du arbeitest, willst du ja nicht unbedingt einen Versionssprung machen, bis das Projekt eventuell abgeschlossen ist. Also da kann ich schon den Shitstorm verstehen, ja.
Gerade im Audiobereich, wo sehr viele Leute noch mit alten macOS-Versionen unterwegs sind.
Ja. Ja. Selbst Lightroom, ja. Für einen professionellen Fotografen, wenn da irgendwie Projekt oder gerade im Kundenprojekt steckt und am Arbeiten ist. Also kann ich schon verstehen, ja. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders formulieren können von Adobes Seite her, ja.
Es gibt, wie gesagt, sehr viele Kundenkreise, die nicht sofort auf die neueste macOS-Version umsteigen. Das ist, das ist wohl bekannt.
Ja, ja. Ja, es gibt teilweise Leute, die hängen zwei Versionen hinterher. Ja.
Du, kann ich verstehen. Never touch a running system. Ne?
Genau.
Klar. Produktionsmaschine, es funktioniert das, was sie mitmachen wollen. Ja. Die Maschine verdient Geld und warum sollte man jetzt aus irgendwelchen Gründen jetzt updaten, wenn sie jetzt nicht diese neue Funktionalität unbedingt brauchen? Wenn alles so funktioniert, warum sollte man das tun?
Vor allem, wieso riskieren, irgendwie Arbeit wegzuwerfen, weil irgendwas vielleicht nicht funktioniert oder schief geht? Okay, klar, Backups. Wären wir wieder bei dem Thema. Aber du steckst halt nicht drin, ne? Das ist halt die Problematik, ja.
Ja, klar.
Ja, ja. Okay. So fühlen sich die Themen von selbst.
Ja, Themen kriegen wir schon über die Bühne hier. Ja, Lenovo. Lenovo möchte 2020 ein Notebook auf den Markt bringen mit faltbarem Display. Ja, das sind ja ambitionierte Aussagen.
Ja, viel Glück dabei. Braucht man das?
Ob man das braucht, weiß ich nicht. Ich meine, Apple sagt uns ja auch immer das, was wir brauchen, wo wir vorher noch gar nicht wussten, dass wir es brauchen. Das ist der klassische Apple-Weg. Bei Lenovo muss man natürlich dazu sagen, sie haben ja schon in der Vergangenheit sehr viel mit klappbaren Geschichten rumexperimentiert und sie hatten auch schon viel Touch-Tastaturen, zwar nicht auf Basis eines reinen Displays, sondern auch auf anderen Ebenen. Da gab es ja einige Tablets, Convertible-Geschichten, die das konnten.
Wo die Tastaturen überraschenderweise relativ gut abgeschnitten haben in den ganzen Reviews. Das hat mich damals so ein bisschen gewundert, ja.
Genau. Und wie gesagt, fairerweise muss man sagen, sie basteln da schon sehr lange in diesem Bereich. Natürlich ist es nochmal was ganz anderes, ein reines OLED-Display zu falten. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie das hinbekommen. Und gerade auch in der Größe 13,3 Zoll, was sie da anstreben. Ja,
wobei, ich denke, in der Größe ist es noch einfacher als bei einem Telefon, wie zum Beispiel dem Fold, wo wir jetzt die Probleme hatten.
Ja.
Ich denke, dadurch über die Größe und über die Art und Weise vom Platz her, den du für den Mechanismus oder für die Absicherung beziehungsweise für, ja, wir hatten ja auch das Staubproblem ein bisschen beim Fold mit dem Abdichten, beziehungsweise einfach mit dem Design hast du mehr Spielraum bei einem Laptop. Klar, wenn es so ein ultra-thin Convertible-Blagedöns werden soll, sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Aber ja, gerade wenn du mal guckst, so auf die Hinschlösungen auch beim Surface, was Microsoft da gemacht hat, hättest du da natürlich designtechnisch wesentlich mehr Spielraum als bei einem Telefon. Von daher denke ich, ist das technisch besser zu lösen. Aber macht es Sinn? Ja.
Das muss man halt sehen, wenn es auf dem Markt ist und wenn man sich halt mit dem Gerät beschäftigt, ob das wirklich Sinn macht. Ich kann es mir jetzt im Moment auch noch nicht so vorstellen, dass das mit so einem Gerät zu arbeiten oder zumindest nicht als kompletter Notebook-Ersatz.
Du beim Telefon, dass du es aufhaltest und hast ein großes Display, okay, dann macht das durchaus Sinn. Ja. Bei einem Notebook, was du normalerweise ja vor dir stehen hast, brauche ich da ein durchgängiges Display? Klappe ich das ganz auf und hänge mir das irgendwie an die Wand? Oder stell's in einen Ständer, um da einen Film groß zu gucken?
Es sei denn, das ist ja wieder so ein Gerät, wenn es so ein Gerät wird, aus beiden Welten, Tablet und Fernseher, Notebook, oder Fernseher oder Display, dann kann ich mir das vorstellen. Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht Apple eher den Weg im Bereich iPad geht, als im Bereich iPhone. Mhm.
Da mit haben wir auch schon mal drüber gesprochen, genau. Ja,
ja, das wäre vielleicht auch der richtige. Und vielleicht kann man dieses Gerät auch in dieser Kategorie, also dieses Lenovo-Gerät in dieser Kategorie einordnen, eher in diesem Bereich Tablet, also mehr im Bereich Tablet als im Bereich Notebook, könnte ich mir eher vorstellen.
Also es ist halt die Frage, wie groß wird das Gerät, ja.
13,3 Zoll wurde übermittelt, dass es so groß werden soll.
Eine Hälfte dann oder insgesamt?
Komplett, was man gehört hat.
Ja, okay, dann hast du es ja im Notebook-Betrieb. Wenn du wirklich dann eine Hälfte eventuell zur Tastatur hast, ist es ja entsprechend kleiner.
Das stimmt. Dann ist es sehr viel kleiner. Ja.
Deswegen, da ist halt die Frage, weil dann macht ja ein Display, gerade wenn du Videoinhalte gucken willst, nochmal Sinn. Dann brauchst du halt nur entsprechend nochmal einen Mechanismus, der am besten integriert ist, damit du das auch entsprechend aufgeklappt dann hinstellen kannst, um was zu gucken. Und ansonsten wäre das natürlich ein sehr, sehr kompaktes, das ist halt die Frage, ja, wie kriegen sie das mit der Tastatur hin? Kannst du da noch einigermaßen vernünftig halt mitschreiben? Aber zusammengeklappt wäre das auch wieder eine sehr schöne transportable Größe. Ja,
ja, so sehe ich das auch. Ja. Aber gut, mal gucken, wie Lenovo das Ganze interpretiert.
Genau. Ja.
Aber es gibt noch ein anderes aktuelles, kein Gerücht, sondern ein neues Produkt oder eine neue Produktserie. Lenovo hat einen Unterbrand rausgebracht, eine Submarke, wie man so schön sagt, und die sich nicht ThinkPad nennt, sondern ThinkBook. Und da muss man schon so ein bisschen selbst interpretieren, was sie jetzt mit diesem Unterbrand anstellen wollen und wo sie das ansiedeln wollen. Ich habe das jetzt mal für mich so interpretiert, dass es eine etwas günstigere Serie zu der X-Serie sein soll und zu der beliebten T-Serie. T ist ja Business, X zum größten Teil auch. Und bei diesen X- und T-Serien hat man ja bei Lenovo klassischerweise die Möglichkeit, sehr viel Optionen zuzubuchen, was Services angeht. Also erweiterte Garantien, Reaktionszeiten für die Reparatur, also alles, was der Businesskunde im Prinzip braucht. Und das kann man jetzt bei dieser ThinkBook-Serie auch. Es gibt derzeit zwei Geräte, die angekündigt worden sind. Haben wir das ThinkBook 13S und 14S. Sie unterscheiden sich auch vom Design so ein bisschen farblich, geht das eher in die hellere Richtung, eher so silbergräulich. Wobei die klassischen ThinkPads ja mehr in der schwarzen Welt unterwegs sind. Ja. Schwarzen Welt, also schwarzen Farbwelt unterwegs sind. Also ich sehe das Gerät so ein Zwischending. Also eine etwas günstigere Business-Schiene, da würde ich das jetzt nach meiner Meinung einordnen, was ich bisher so rauslesen konnte. Und es gibt momentan, oder es soll auch bisher nur zwei Geräte geben. Mich wundert, dass sie diesen exotische Zollgröße von 14 Zoll bearbeiten, was ja so in Europa gar nicht so beliebt ist mit 14 Zoll. Da geht man ja klassischerweise 13, 15, 17, das sind so die Größen, die bei uns sehr beliebt sind. 14 Zoll ist so eine derzeitig unbeliebte Größe bei uns, ehrlicherweise.
Da ist halt auch die Frage, wie groß wird das Gerät?
Ja. Ja, also bisher haben sie mich noch nicht genau richtig erreicht, um das Gerät einordnen zu können. Das fällt mir noch so ein bisschen schwer. Also da müssen sie marketingtechnisch noch ein bisschen nachlegen.
Okay.
Aber wenn es dann natürlich günstiger wird, warum nicht? Und die Qualität gleichbleibend bleibt. Oder gleich bleibt. Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch die Themen durch, oder?
Ja, denke schon.
Dann können wir zum Gadget gehen,
jawohl,
oder? Tja, da kommt die Frage aller Fragen. Wie werden gute Produkte noch besser, Thomas?
Das wirst du mir jetzt wahrscheinlich gleich sagen.
Generell sage ich immer, gute Produkte werden noch besser mit dem richtigen Zubehör für das jeweilige Produkt. Mhm. Und vor ein paar Ausgaben haben wir ja sehr intensiv über den Brother MFC L68 Schlag mich tot Drucker gesprochen. Genaue Bezeichnung hier einfügen. Und der hat mich auch bisher nicht im Stich gelassen und ich bin sehr zufrieden. Nach wie vor eine super Entscheidung. Nur hatte ich da so ein bisschen das Problem, das Ding ist ja nicht gerade kompakt. Ne? Wo positioniere ich das Ding in meiner Büroumgebung? Wo stelle ich es hin? Wo kann ich es optimal unterbringen? Und da war ich etwas aufgeschmissen. Ich habe nämlich keinen vernünftigen Standort gefunden. Das Gerät ist leider von Haus aus zu klein, um es frei auf den Boden zu stellen. Dann ist es halt wirklich zu niedrig. Dann ist es was für kleinwüchsige Menschen, aber nicht für normal gewachsene Menschen. Sagen wir es mal so. Um das Ding auf eine gewisse Arbeitshöhe zu bringen, sprich um den Deckel abheben zu können, um an das Vorlagenlast zu kommen, muss man entweder einen freien Tisch haben oder sonstige Geschichten. Und was liegt da nahe? Einen Original-Brother-Druckertisch sich anzuschauen. Den habe ich mir nicht nur angeschaut, sondern den habe ich mir kommen lassen. Und ich war überrascht, erstmal vom Preis, wie günstig das Produkt ist. Würden jetzt viele sagen, Moment mal, ich gehe zu Ikea hol mir da irgendein Tischchen und stelle da einen Drucker drauf und zahle 19,95 Euro. Das mag sein, aber das kann man machen. Sieht dann mal erstens nicht schön aus und zweitens sieht es nicht schön aus. Die zwei Gründe kann man durchaus anbringen. Und wenn man so ein Multifunktionsgerät hat, möchte man das natürlich auch in einem vernünftigen Rahmen aufstellen, sage ich jetzt mal. So, und der Druckertisch hat natürlich den Vorteil, er passt haargenau, passt genau unter den Drucker drunter. Und er ist exakt, also der Footprint ist genauso wie der Footprint vom Drucker selbst. Im Endeffekt behandelt man diesen Druckertisch wie eine weitere Papierkassette, die man dort unterstellen kann oder wo man den Drucker draufstellen kann. Und so wird er auch montiert letztendlich. Auf dem Druckertisch selbst befinden sich dann zwei Stahlbolzen, wo man den Drucker draufstellt. Und diese Stahlbolzen nimmt quasi dann den Drucker auf und er steht bombensicher und bewegt sich dann auch nicht mehr. Also fester geht es nicht. Und man kann dann den Drucker selbst mit dem Druckertisch zusammen auch bewegen. Kommen wir gleich zum zweiten Feature oder zum ersten Feature vom Druckertisch. Der Druckertisch hat natürlich auch Rollen unten drunter. Man kann die Rollen entweder montieren oder nicht. Dann ist es halt nur ein normaler Schrank, der steht. Kommt dann natürlich auch nochmal so 3 cm tiefer, wenn man die Rollen nicht montiert. Aber ich würde es halt empfehlen, mit Rollen zu machen. Die Rollen kann man auch feststellen. Die haben halt auch Funktionen, dass der Drucker sich dann halt auch nicht mehr oder der Drucker samt Druckertisch nicht mehr bewegt. Kleiner Hinweis, der Druckertisch wird nicht montiert, geliefert, das muss man selbst tun, geht aber super simpel. Da sind alle Schrauben dementsprechend logischerweise im Lieferumfang enthalten. Die Beschreibung ist auch super simpel. Da gibt es 2 Schaubilder, wo man genau sieht, wo man die Schrauben montieren muss. Sehr massive Schrauben, Edelstahlschrauben und die Qualität des Holzes ist ein Industrieholz, sehr dick. Ich habe mich gewundert, da haben sie sich wirklich nicht lumpen lassen. Also sehr massiv, also wenn das Ding zusammengebaut ist, ist es wirklich extrem fest, extrem stabil. Muss es allerdings auch, weil der Drucker wiegt ja auch ein wenig. Also das ist wirklich sehr, sehr wertig und fest. Die Seitenteile sind wie gesagt aus Holz, die Bodenplatte auch und die obere Platte auch. Die Front von dem Druckeruntertisch ist aus Kunststoff gefertigt. Da ist natürlich dann noch die Möglichkeit, dass man das aufklappen kann und was unterbringen kann. Papier, Toner etc., das was man halt am Drucker benötigt. Ich habe da jetzt ein bisschen Papiervorrat drin liegen, bietet sich halt an. Das ist das, was der Tisch kann. Der Druckertisch kann. Man hat halt noch ein zusätzliches Stauraum und man bringt den ganzen Drucker auf eine angenehme Arbeitshöhe und man kann ihn dann frei im Büro verschieben, wenn man ihn jetzt irgendwo anders benötigt durch die Rollen, was wahrscheinlich die wenigsten machen, aber man hat halt eine komplette Einheit und muss nicht extra noch irgendwie einen Platz suchen, um ihn aufzustellen oder unterzubringen. Weil der Drucker ist definitiv für einen Schreibtisch viel zu groß. Da muss einen eigenen Platz irgendwo haben. Und durch die Netzwerkanbindung kann man ihn ja auch irgendwo abseits positionieren.
Hm. Ja.
Wie gesagt, ich war überrascht über den vernünftigen Preis des Tisches von 189 Euro. Man muss jetzt mal schauen, wenn man sich vergleichbare Zubehörprodukte bei Marktbegleitern anschaut, wenn man sich Druckertische bei HP anschaut etc., da ist man in einem deutlich höheren Bereich unterwegs. Da war ich doch positiv überrascht, wie günstig das angeboten wird, weil bei HP, aus alten HP-Zeiten kann ich mich erinnern, da hat man für so ein Ding für zwischen 350 und 400 Euro bezahlt und das wäre es mir absolut nicht wert, das dafür auszugeben, aber bei dem Preis 189 Euro absolut empfehlenswert nach meiner Meinung.
Okay.
Und was sie sehr gut hinbekommen haben, die Farbgeschichte, weil, wie gesagt, der ist ja aus Holz, der Untertisch, und der Drucker ist logischerweise aus Kunststoff gefertigt. Also der Farbton, es ist so ein leichtes Grau, so ein Hellgrau, den der Drucker hat, der ist fast 1:1. Also man muss extrem genau hingucken, dass man jetzt einen Farbunterschied feststellt. Da war ich auch positiv überrascht, dass sie trotz der zwei verschiedenen Materialien den Farbton exakt abbilden konnten. Ja, man denkt, das ist aus einem Guss, das Ganze. Ja, sehr schön gemacht. Gut, das war mein Gadget oder Zubehör, sagen wir es mal so.
Ja. Gut, vielen Dank.
Tja.
Oder hast du noch irgendwie einen Tipp?
Nee, ich habe keinen Tipp mehr. Das war's.
Nee, doch, du hast noch was.
Nein.
Doch.
Oh, ich habe noch was. Ja, ein Podcast. Ja, das
haben wir letzte Woche schon vergessen. Deswegen, ja. Holzhammer. Ja. Hier,
bitte. Aua.
Ja, also ich kenne ihn ja auch schon. So lange gibt es ihn ja noch nicht, aber ich bin ja auch von Anfang an dabei und du hast ihn halt letzte Woche eigentlich erwähnen wollen und dann ging es irgendwie unter. Und deswegen, weil ich finde ihn eigentlich ganz gut gelungen, aber sag doch am besten mal was dazu.
Ja, also man sollte vielleicht am Anfang dazu sagen, man muss mit dem Protagonisten oder mit dem Sprecher an sich klarkommen. Das sollte man ganz ehrlich sagen. Der gute Mann polarisiert in allen Lebenslagen und alles, was er sagt, ist schon ein bisschen stark mit Polemik versehen. Ne? Also man muss ihn mögen. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Das ist jetzt mal so als Disclaimer. Wir reden hier über den Podcast von Tim Mälzer, Fernsehkoch etc. Aber er sagt ja, nee, er ist ja kein Fernsehkoch. Er ist ein Koch, der im Fernsehen kocht, sagt er ja immer von sich. Das ist ein ganz großer Unterschied. Okay. Jedenfalls Fernsehkoch, ich glaube, den größten Durchbruch in der letzten Zeit hat er mit Kitchen Impossible gehabt. Das ist auch wohl so sein größter kommerzieller Erfolg im deutschen Fernsehen gewesen. Angefangen hat er ja mit, auch bei Vox, das war seine erste Kochsendung, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, hab's jetzt vergessen.
Ja, es waren ja zwei oder drei Formate. Er hatte ja zwei oder drei Formate im Fernsehen, ja.
Genau, das hat er denn ja...
Nochmal jetzt Kitchen Impossible, ja. Aber ja, da geht er ja auch in den Podcasts drauf ein. Also das ist eigentlich auch ganz nett. Da plaudert er ja auch drüber. Auch über Kitchen Impossible. Also das ist, wer da ein bisschen auch Hintergrund dazu wissen will, kann da auf jeden Fall mal reinhören, ja.
Wie gesagt, er spricht halt in den Formaten auch über seine Kochformate und so weiter. Kitchen Impossible ist, glaube ich, so der größte kommerzielle Erfolg, den er hat. Und da wurde er, denke ich, so richtig in der breiten Masse bekannt, obwohl er ja zum Beispiel auf WDR, nicht WDR, NDR auch eine Kochsendung hat oder hatte. Ich weiß nicht, ob er die noch pflegt. Immer wenn ich die mal sehe, sind es alte Folgen, alte Wiederholungen. Ich weiß nicht, ob da was Neues dazu kommt.
Ist das Format mit Publikum?
Mit Publikum, genau. Ja. In einer relativ retro angehauchten Küche. Und man merkt auch schon, dass er da im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist, er benimmt sich ein wenig anders, auch gewohnt offen, aber man hat schon nochmal eine Differenzierung dazu, wie er sich bei Kitchen Impossible benimmt. Das merkt man ganz eindeutig. Also da merkt man privat zu öffentlich-rechtlich, merkt man in dem Format ganz deutlich. Also er redet nicht immer, wie sein Schnabel gewachsen ist. Und auch in dem Podcast lernt man ihn nochmal so von einer ganz anderen Seite kennen, finde ich, ehrlich gesagt.
Das ist auf jeden Fall mehr Mälzer als im Fernsehen, ja.
Das würde ich jetzt sagen. Das ist noch authentischer, würde ich sagen, ja.
Da geht er auch sehr schön drauf ein. Da jetzt, er sagt ja auch hier, beziehungsweise es ist ihm ja auch bekannt oder bewusst, dass er halt sehr polarisiert. Ja, wie gesagt, da geht er im Podcast auch nochmal ein bisschen drauf ein. Was hast du den letzten schon gehört?
Nee, noch nicht, nein.
Ah, okay, schade. Ja, weil da sagt er am Anfang unter anderem, weil er ist ja doch ein sehr, sagen wir mal, er redet sehr viel. Was mir ja auch teilweise unterstellt wird, ja, trifft halt auch auf Tim Melzer zu. Er redet sehr viel, ja, mehr als seine Gäste. Ja, das muss man ja auch sagen. Das ist ja auch so ein Ding, was einem entweder liegt, was man tolerieren kann, ja, oder man findet es scheiße und dann damit halt eventuell auch das Format, ja, oder ihn als Gesprächsleiter vielleicht ein bisschen doof und kann dann vielleicht mit dem Podcast auch nicht so viel anfangen. Aber wenn man Melzer seine Art, beziehungsweise die ersten zwei Podcast-Folgen doch schon ganz gut hören kann, denke ich mal, hört man auch weiter. Und jetzt am Anfang von der letzten Folge sagt er halt auch, er will sich ein bisschen mehr im Podcast zurücknehmen, den Gast ein bisschen mehr zu Wort kommen lassen, was nicht ganz so funktioniert.
Ja, nun, ich meine, er ist halt so, und warum sollte er sich verändern? Es ist halt authentisch und
Ja,
also ich kann es empfehlen. Ich meine, wer Tim Melzer grundsätzlich nicht mag, da braucht sich den Podcast auch nicht anhören.
Genau. Man sollte vielleicht dem Podcast eine Chance geben. Das ist ja auch eine Sache, wo er quasi, oder das ist ja ein Format, was nicht unbedingt jetzt, oder das Format vielleicht schon, aber der Podcast wird ja nicht von ihm produziert.
Nee,
das der wird ja von
Online-Marketing-Rockstars wird ja produziert.
Genau, der wird ja für ihn gemacht im Prinzip. Ja. Ja. Die Gäste sind ihm ja vorher auch nicht bekannt.
Das ja, ist richtig. Ja
quasi immer ein Überraschungsgast, den er dabei hat. Und der muss auch nicht aus dieser Gastro-Ecke kommen. Das finde ich ja auch eigentlich sehr interessant. Mhm. Ja.
Ja.
Von daher, klar, es ist sein Podcast. Er redet frei von der Schnauze, ja, über Themen, die ihm halt liegen, mit Gästen, die für ihn eingeladen werden, zu denen er teilweise auch einen Bezug einfach hat. Oder auch nicht. Das muss man in Zukunft einfach mal abwarten. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 3.
Ich glaube, die dritte ist es.
Mhm. Wobei sie anscheinend, so wie ich rausgehört habe, im Podcast mehr produziert haben, die sie nicht veröffentlicht haben. Anscheinend so der Qualitätsanspruch, den Tim Melzer an dem Podcast hatte, nicht so erfüllt wurde. Oder er noch nicht warm war mit der Idee, beziehungsweise noch nicht klar war, wie er mit dem Podcast einfach umgehen will. So hatte ich das zumindest mal verstanden jetzt. Mal gucken, ob die Folgen noch veröffentlicht werden oder ob sie vielleicht dann in der Versenkung verschwinden. Ja, bin ich auch mal gespannt. Aber ich fand jetzt die letzte Folge auch wieder recht gelungen. Aber wie du schon gemeint hast, ja, Melzer, man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich finde den Kitchen Impossible eigentlich wirklich gut. Ich denke, das ist auch ein Format, was ihm sehr gut liegt, ja, und wo er auch wirklich Spaß einfach hat.
Ja, also das Format könnte ich mir auch sehr schwer mit einem anderen Koch vorstellen. Das ist einfach auf ihn zugeschnitten, das Format. Ja. Das ist halt so. Ja. Und ich glaube, das ist auch eins der größten Zugpferde von Vox und auch eins der größten Gründe, sich auf Vox einzuschalten. Da gibt es zwar noch andere kleine Sendungen, die jetzt nett sind, aber es ist ein denke ich, ein wahnsinniger Quotenbringer, ganz einfach.
Ja. Ja, aber auch da teilweise geht es ja dann schon doch mal auch ein bisschen unter die Gürtellinie, ja. Beziehungsweise da wird nicht mit bissigen Kommentaren gespart, ja. Allerdings auch immer mit dem Gegenüber oder auch wieder zurück. Ja. Und wie gesagt, wenn man mit Kitchen Impossible warm geworden ist und einem das gefällt, denke ich mal, passt der Podcast auch ganz gut.
Ja. Ja.
Der geht zwar ein bisschen in die andere Richtung, weil es ist ja auch ein Gesprächspodcast, Gäste sind da, aber da ist auch Melzer, ja.
Und was ich an Kitchen Impossible gut finde, du siehst teilweise auch Sterneköche, die vorher noch nie im Fernsehen waren. Naja,
das bei ist Kitchen so ein Impossible. Audio-Podcast.
Nein, ich gehe jetzt von Kitchen Impossible.
Ach so, okay.
Ja, du siehst halt, die bringen halt Sterneköche in die Sendung, die vorher noch nie im Fernsehen in Erscheinung getreten sind.
Ja, ich glaube auch, das Format hätte oder die Sendung hätte ein bisschen ein Problem gehabt mit Leuten oder mit vielen Gästen, die eventuell auch schon mit eigenen Sendungen vielleicht Erfahrungen gehabt hätten. Das wäre vielleicht nicht ganz so, oder hätte nicht vielleicht mit so
Gästen
nicht ganz
so. Gibt es ja teilweise.
Ja, aber wie gesagt, aber nicht nur.
Nicht nur, nein. Ja. Das sind ja einige Köche, die auch einige eigene Formate gehabt haben. Was mich zum Beispiel wundert, dass zum Beispiel Steffen Hensler noch nicht als Gegenpart da war. Ne? Das war, der war, glaube ich, noch nicht.
Oh, er und der Hensler, ja, das sind ja auch so zwei. Die würden sich auch nichts geben.
Ja, aber es hat ja, es gerade das macht ja die Sendung aus. Ne? Wenn jetzt Tim Raue zum Beispiel kommt, ist auch mal Spaß in der Sendung, sag ich mal. Ne? Hm. Ich glaube, der war am meisten da. Tim Raue war, glaube ich, 5 mal, 6 mal mittlerweile da. Naja, gut. Jedenfalls, wir verlinken den Podcast in den Shownotes. Mhm. Wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall reinhören.
Ja.
Ja, sind übrigens beim gleichen Anbieter wie unser Eins. Er hat mich stark an, verwenden, sagen wir mal, fast das gleiche Layout wie wir auch.
Ach, vom Hosting her meinst du jetzt?
Ja, genau. Mhm. Tja, spricht ja für einen Anbieter.
Wobei ich auf der Seite noch kein einziges Mal war. Weil als ich aufmerksam wurde auf den Podcast, habe ich in meiner Podcast-App meines Vertrauens die Suchfunktion benutzt und habe darüber abonniert.
Ja, aber auch die Seite hätte man, naja, egal. Man hätte da noch ein bisschen was machen können. Von OMR hätte ich ein wenig mehr erwartet. Da hätte noch ein bisschen mehr, wäre noch ein bisschen mehr gegangen.
Ja, ja. Mhm. Budget ist anscheinend da nicht so groß für so ein Zugpferd wie den Melzer.
Naja.
Würde ich mich an seiner Stelle auch mal fragen, ob ich hier richtig behandelt werde.
Also OMR, das ist nochmal ein Thema für sich. Da kann man nochmal eine ganze Extra-Sendung drüber machen, was die so machen und tun. Aber gut. Okay, ich würde sagen, bevor wir jetzt anfangen, noch Medienschelte zu betreiben,
machen wir die Sendung zu. Nein, wir werden doch hier Kollegen nicht...
Nein, nicht den Melzer. Ich rede ja von OMR.
Ja, die habe ich ja gemeint.
Ob ich die als Kollegen bezeichnen würde, ist jetzt eine andere Sache.
Ja.
Gut, egal. Wenn alles gut geht, unser klassischer Abschlusssatz, machen wir es jetzt mal knackig, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Genau.
Also bis dann, mach's gut.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.